Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Der Klimaschutz ist heute das ganz große Thema bei uns in der Sendung. Wir schauen nach Madrid, wo vor einer guten Stunde die UN-Klimakonferenz eröffnet wurde. Und wir schauen in den Kongo, wo unter einem Torfmoor eine Art Klimazeitbombe tickt. Dann geht's nach Berlin. Wir schauen da zum Agrargipfel. Und es geht um das anstehende Verbot des umstrittenen Pestizids Chlorpyrifos. Und im Verbrauchertipp geht es heute um Raclette-Grills, die teilweise doch ziemliche Schwächen beim Grillen haben. Mein Name ist Stefan Römermann, hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Es ist ein Jubiläum. Die UN-Klimakonferenz in Madrid ist die 25. ihrer Art. Die erste fand im Frühjahr 1995 in Berlin statt. Doch wirklich zum Feiern zumute sein dürfte den Teilnehmern eher nicht. Schließlich sind die weltweiten CO2-Emissionen in den vergangenen Jahrzehnten noch deutlich angestiegen. Es gibt also noch viel zu tun. Vor einer Stunde ist die Klimakonferenz jetzt offiziell eröffnet worden. Für uns beobachtet die Verhandlungen dort auch in diesem Jahr wieder mein Kollege Georg Ehring. Herr Ehring, zur Eröffnung der Konferenz hat ja unter anderem UN-Generalsekretär Antonio Guterres gesprochen. Was hat der denn für Akzente gesetzt?
Er konzentrierte sich ganz auf die Erhöhung der Klimaziele und er machte Druck mit Verweis auf die Wissenschaft. Er erinnerte daran, dass die Erderwärmung schneller vorangeht, als man das früher gedacht hat, dass der Meeresspiegel schneller steigt und dass auch die Klimafolgen, also die Folgen der Erwärmung, größer sind, als man sich das früher hat ausmalen können. Und der Klimaschutz, der sei dagegen nur in zaghaften Anfängen zu beobachten, wo eine grundlegende Wende notwendig wäre. Man müsse Stromversorgung, Mobilität, Zementindustrie, Landwirtschaft und viele weitere Branchen gleichzeitig und sehr, sehr schnell verändern. Wenn wir unser Leben nicht ändern, dann würden wir es zerstören, sagte er zum Beispiel. Und die Aufgabe dieses Gipfels wäre es, vor allem die Ambitionen zu erhöhen, wie es schon der Gipfel die Aufgabe gehabt habe, wo der UN-Generalsekretär in New York im September zu einem Gipfel eingeladen hat, am Rande der UN-Generalversammlung. Da haben schon einige Staaten Zusagen gemacht, aber das waren überwiegend ärmere Länder und Entwicklungsländer. Das sei ein Anfang gewesen und das müsse weitergehen. Die Herausforderung sei, man müsse eine Wende beim CO2-Ausstoß im nächsten Jahr schaffen. Das ist eine sehr große Herausforderung, weil es bisher dafür noch gar keine Anzeichen gibt und bis zum Ende 2030 die Emissionen weltweit um 45% senken. Auch das ist eine sehr hohe Zielmarke.
Die großen Eröffnungsreden sind ja das eine, aber wie geht es dann jetzt in den nächsten zwei Wochen weiter? Wird dann da in großer Runde debattiert oder passiert die eigentliche Arbeit dann doch eher in irgendwelchen kleinen Hinterzimmern?
Ich glaube, beides ist bedeutsam, aber es passiert viel in kleinen Gruppen. Es gibt zwei Stränge. Der erste Strang ist in dieser Woche. Da bereiten die Regierungsbeamten die Entscheidungen vor. Es gibt Fachgespräche nach Themen unterteilt, also zum Beispiel höhere Ambitionen, aber auch Emissionshandel, also die Möglichkeit, Klimaziele in anderen Ländern zu erreichen oder auch Hilfen für Entwicklungsländer, die vom Klimawandel besonders betroffen sind. Da gibt es dann Arbeitsgruppen zu. In den Verhandlungen stellt sich raus, dass die Positionen auseinanderliegen. Jeder muss über seinen Schatten springen. Und deshalb machen die Minister nächste Woche nochmal ungefähr das Gleiche. Sie teilen sich auch in Gruppen auf und sie müssen dann entscheiden, was in der Abschlusserklärung steht. Die zeremoniellen Reden sind auch wichtig, was die Minister sagen. Das überlegen sie sich vorher sehr genau und das ist abgewogen. Sie reden also nicht nur fürs heimische Publikum, sondern auch für die Konferenz.
Die Klimakonferenz musste ja kurzfristig verlegt werden, haben wir schon mal drüber gesprochen. Ursprünglich sollte sie in Chile stattfinden. Merkt man jetzt an manchen Stellen dann doch, dass kräftig improvisiert werden musste?
Ja, die Spanier sind schon zu bewundern. Als ich gestern zum ersten Mal hier reinkam, dachte ich, mein Gott, das ist ja noch gar nicht alles fertig. Es wurde überall noch gehämmert und aufgestellt und gebaut. Und als ich am Abend rausgegangen bin, da war alles fertig. Also die Spanier haben das wirklich ganz toll hingekriegt mit nur 4 Wochen Vorbereitungszeit. Es sind vermutlich weniger Nichtregierungsorganisationen da, vor allem aus Lateinamerika, die dann ihre Teilnahme absagen müssen, weil sie die Veränderung nicht bezahlt und organisiert kriegen. Und was mir auffällt, es sind keine freiwilligen Helfer da oder nur sehr wenige. Sonst sieht man überall hilfreiche junge Leute, die angeheuert werden für wenige Wochen, viel auch aus Umweltverbänden. Das war in Polen letztes Jahr so, das war früher auch so. Und hier sind nur Security-Kräfte, da kann man eine Firma anheuern, die macht das alles ganz schnell.
Georg Ehring berichtet für uns die nächsten beiden Wochen wieder live von der UN-Klimakonferenz in Madrid. Danke für diese ersten Eindrücke und Sie werden ihn sicherlich in den nächsten Tagen auch fleißig hier bei uns im Programm hören. Eine wichtige Rolle beim Klimaschutz spielt ganz klar der Schutz der Regenwälder. Dass es keine gute Idee ist, Urwälder abzufackeln, das hat sich inzwischen herumgesprochen. Doch auch Torfmoore sind für das Klima extrem wichtig, denn sie speichern noch deutlich mehr CO2 als die Wälder dieser Erde. Tatsächlich sind viele Moore weltweit aber bedroht. Beispielsweise auch ein riesiges Torfmoor in der Republik Kongo. Antje Diekans berichtet.
Das Dorf Lokolama liegt abgeschieden in Kongos Regenwald. Von der nächsten Stadt führt nur eine kaum befahrbare Huckelpiste hierher. Trotzdem hat Lokolama zuletzt eine gewisse Berühmtheit erlangt. Denn rundherum haben Forscher die vermutlich größten Torfmoore der Welt entdeckt. Dorfvorsteher Bosulu Ibuka stochert mit einem Stock im Moor. In der Regenzeit sieht es mehr wie ein flacher See aus. Ein See mit einem ganz besonderen Inhalt.
Das Torfmoor ist sehr wichtig, denn es speichert Kohlenstoff. Ich war damals mit den Forschern unterwegs. Sie haben herausgefunden, wie groß und tief das Moor hier ist.
Das Moor erstreckt sich insgesamt über fast 150.000 Quadratkilometer, eine Fläche größer als England. In seinem Innern lagern etwa 30 Milliarden Tonnen Kohlenstoff. Wenn das Moor austrocknen und Kohlenstoff freigesetzt würde, entstünden gewaltige Mengen an Kohlendioxid, erklärt Serge Ngabato von der Umweltschutzorganisation Greenpeace.
Was von diesem Torfmoor aus in die Atmosphäre gelangen kann, entspricht den CO2-Emissionen der gesamten Welt innerhalb von 3 Jahren. Dieses Moor trägt also dazu bei, den Klimawandel zu kontrollieren.
Greenpeace arbeitet seit 3 Jahren mit den Dorfbewohnern zusammen. Gemeinsam haben sie ein Abkommen mit der kongolesischen Regierung erreicht, wonach die Bewohner hier selbst ihren Wald bewirtschaften und erhalten dürfen. So wird auch das Torfmoor geschützt. Nur gut 100 Kilometer weiter sieht das anders aus. Am See Tomba stapelt ein Bagger Dutzende von Baumstämmen. Von hier aus werden sie auf Schiffe verladen und über den Kongo-Fluss in die Hauptstadt Kinshasa transportiert. Etienne Kaseraka schaut sich das mit Wut im Bauch an. Er leitet eine Organisation, die sich für den Regenwald und die Menschen in ihm einsetzt.
Wir stehen hier vor 2 Firmen, die unserer Meinung nach nicht legal sind. Denn sie haben ihre Verträge zum Holzschlagen bekommen, obwohl damit das Moratorium verletzt wurde.
Seit 2002 dürfen im Kongo eigentlich keine Abholzungslizenzen mehr vergeben werden. Doch die kongolesische Regierung treibt den Raubbau am Wald trotzdem voran, sagt der bekannteste kongolesische Experte für den Regenwald, René Ngongo. Der Biologe und Ökologe bekam 2009 für sein Engagement zum Erhalt des Waldes den alternativen Nobelpreis. Er mahnt, dass eine Zerstörung des Waldes und der Torfmoore unabsehbare Folgen hätte.
Wir haben eine Bombe unter dem Wald. Wenn dieses Torfmoor nicht geschützt wird, treibt das den Klimawandel voran. Wir müssen die Alarmglocke läuten. Es gibt kein ausreichendes Konzept der Regierung, um das Torfmoor zu erhalten.
Lokolama, das kleine Dorf im Regenwald, ist eine Ausnahmeerscheinung. Seit die Bewohner das Abkommen mit der Regierung getroffen haben, wurde viel diskutiert. Ein Teil ihres Waldes soll komplett unangetastet bleiben. Den anderen Teil wollen sie wie bisher zum Jagen, Fischen und für ein wenig Landwirtschaft nutzen. Dorfvorsteher Bosulu Ibuka denkt an die Zukunft seiner 14 Kinder.
Wir wollen den Wald für die nächsten Generationen bewahren. Wenn wir ihn heute zerstören, haben unsere Kinder morgen nichts, um zu überleben.
Antje Diekans über ein bedrohtes Torfmoor im Kongo, das möglicherweise zu einer Art Klimazeitbombe werden könnte. Mit tausenden Treckern und vermutlich noch mehr Trillerpfeifen haben die Bauern in der vergangenen Woche ihrem Frust Luft gemacht. Billige Preise für Milch und Fleisch und immer strengere Umweltvorschriften machen vielen Landwirten Sorgen. Beispielsweise was den Einsatz und Beschränkung von Düngemitteln und Pestiziden angeht. Die Bauern fühlen sich da von der Politik ziemlich oft alleingelassen. Heute wird zumindest symbolisch ein Zeichen gesetzt. Im Kanzleramt gibt es einen Agrargipfel. Da trifft sich dann die Kanzlerin mit Vertretern von Bauernverbänden. Katharina Hamberger berichtet.
Die Agrarpolitik der Bundesregierung. Sie wird nun zur Chefinnensache.
Ich habe Sie eingeladen, weil mir dieser Dialog sehr, sehr wichtig ist,
sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Auftakt des dreistündigen Treffens mit Vertretern von 40 landwirtschaftlichen Verbänden und Organisationen und Vertretern der Koalition im Kanzleramt. Der Grund für das Treffen? Die Proteste vergangene Woche in Berlin, bei denen tausende Bauern und Bäuerinnen mit ihren Traktoren in die Hauptstadt gekommen waren.
Da sie alle gerne Trecker fahren, aber nicht unbedingt hunderte von Kilometern, hat es schon gezeigt, dass es etwas Wichtiges gibt, was sie zum Ausdruck bringen wollten.
So Merkel. Auch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat bei diesen Protesten bereits mit den Bauern und Bäuerinnen gesprochen, allerdings nicht nur Applaus geerntet. Heute sitzt sie nun wieder mit am Tisch im Kanzleramt. Aus ihrer Sicht geht es um das Auflösen von Zielkonflikten.
Dass wir das Gegeneinander von Interessen, sei es Stadt und Land, sei es bio und konventionell, das angebliche Gegeneinander, sei es von Landwirtschaft und Umwelt, dass wir das überwinden und gemeinsam Wege finden, wie wir das unter einen Hut bringen.
So Klöckner. Konkret kritisieren viele Bauern und Bäuerinnen unter anderem die Auflagen, die das Aktionsprogramm Insektenschutz vorsieht und auch die Novellierung der Düngemittelverordnung. Auf den Insektenschutz ging Bundeskanzlerin Merkel in ihrem Eingangsstatement ein und betonte auch die Verantwortung der Landwirtschaft. Die Bundesregierung habe hohe Auflagen für die Bauern und Bäuerinnen, auf der anderen Seite gäbe es ein dramatisches Problem bei der Artenvielfalt.
Ich sage ausdrücklich, dass wir nicht der Meinung sind, sie sind die einzigen Verursacher von dem, was sich in der Natur ändert. Aber sie sind natürlich auch Teil des Gesamtsystems. Und deshalb müssen wir schauen, wie wir die verschiedenen Bereiche zusammenbringen und gute neue Wege finden, die ihnen eine Zukunft gibt und Berechenbarkeit gibt,
sagte die Bundeskanzlerin. Es dürfte bei dem Treffen heute aber zudem auch um zum Beispiel die Preise für landwirtschaftliche Produkte gehen und im Großen und Ganzen um die Zukunft der Landwirtschaft in Deutschland. Nach wie vor werden es von Jahr zu Jahr weniger Höfe. Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck kritisierte im Deutschlandfunk Versäumnisse der Bundesregierung in der Agrarpolitik, zum Beispiel bei der Düngemittelverordnung. Hier habe die Bundesregierung jahrelang versucht, mit Minimaloperationen dem Ganzen Genüge zu tun und jetzt auf einmal komme ein vergleichsweise scharfer Schnitt in ein System rein, weil über Jahre nichts gemacht worden sei.
Im Grunde wurde permanent aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium verhindert, dass eine Anpassung systematisch erfolgt. Und jetzt auf einmal kommt das scharfe Schwert. Das ist tatsächlich alleine lassen. Ich räume ein, dass Frau Klöckner bei der Demo gerade rausgeredet hat. Das hat mir auch Respekt abgenötigt. Aber die Politik ist nicht grundsätzlich genug, um den Bauern zu helfen.
So Habeck. Bei dem Treffen im Kanzleramt wird es noch keine abschließenden Ergebnisse geben. Deshalb soll heute, so die Bundeskanzlerin, auch über Dialogforen gesprochen werden.
Und ich würde Sie dann im Herbst nächsten Jahres gerne wieder einladen in dieser Runde, wo man dann sagt, wo stehen wir? Und wenn es brennt, bin ich auch zwischendurch zu Gesprächen bereit. Also nicht hier einmal getroffen und nie wieder gesehen, sondern Auftakt eines Dialogs, den wir gemeinsam führen wollen.
Der Agrargipfel im Kanzleramt soll also erst der Anfang sein von einem langen Dialog. Das war der Beitrag von Katharina Hamberger und den können Sie natürlich nachhören im Internet unter www.deutschlandfunk.de und in unserer DLF-Audiothek-App. Und wir bleiben bei der Landwirtschaft, konkret beim Einsatz von Pestiziden. Ende der Woche stimmen nämlich die EU-Mitgliedstaaten über das Verbot des hochumstrittenen Mittels Chlorpyrifos ab. Der Wirkstoff ist seit 2006 in Europa zugelassen und wird vor allem im Obst- und Getreideanbau viel benutzt. Die oberste europäische Lebensmittelbehörde hat allerdings inzwischen empfohlen, die Zulassung wegen Gesundheitsrisiken nicht noch einmal zu verlängern. Doch trotz dieser angeblichen Gefahren versuchen Hersteller von Chlorpyrifos bis zuletzt Druck auszuüben auf die Politik und das Verbot zu verhindern. Der Beitrag von Eva Achinger.
Mandarinen, Orangen oder Grapefruits. Immer wieder werden in importierten Zitrusfrüchten Rückstände von Chlorpyrifos gefunden, auch in Deutschland, obwohl das Pestizid hier nicht mehr zugelassen ist. Die Substanz ist weltweit populär, aber umstritten. Studien zeigen, dass Chlorpyrifos das kindliche Gehirn schon im Mutterleib schädigen kann. Spätfolgen können mitunter ADHS oder ein verminderter IQ sein. Und das betrifft nicht etwa nur Kinder, die in der Nähe von Pestizidfabriken aufwachsen, so der Harvard-Professor Philippe Grandjean.
This has been demonstrated in children Das wurde an ganz normalen Kindern gezeigt, die Chlorpyrifos im Alltag ausgesetzt waren. Und wenn wir schon bei diesen Kindern einen negativen Effekt sehen, dann haben wir ein ernsthaftes Problem.
In der EU ist Chlorpyrifos seit 2006 zugelassen und wurde seitdem mehrmals verlängert. In wenigen Wochen läuft die Zulassung endgültig aus. Die Europäische Lebensmittelbehörde EFSA hat bereits eine Empfehlung zum Verbot der Substanz ausgesprochen. Zu hoch seien die Gesundheitsrisiken. Trotzdem versuchen Hersteller und deren Anwälte, Druck auf die europäischen Behörden zu machen und das Verbot zu verhindern. Das zeigen interne Papiere, die einem Recherchenetzwerk vorliegen, zu dem BR, SZ und die französische Tageszeitung Le Monde gehören. Ein Beispiel. Eine internationale Anwaltskanzlei meldet sich im Namen eines Chlorpyrifos-Herstellers schriftlich an die EFSA und die Europäische Kommission. Zitat:
The publication of such statement is irreparably affecting the reputation of the substance, thereby affecting the applicant's commercial interests.
Der Hersteller sieht also den Ruf des Wirkstoffs beschädigt und seine wirtschaftlichen Interessen in Gefahr. Weiter fordern die Anwälte, die Verbotsempfehlung unverzüglich von der EFSA-Webseite zu entfernen. Und noch ein anderer Hersteller macht Druck, wie die internen Papiere zeigen. So heißt es in einem Schreiben an die europäischen Zulassungsbehörden, es gäbe keinen Beweis für die neurotoxische Wirkung von Chlorpyrifos auf Tiere oder Menschen. Zitat:
We fundamentally disagree with claims made by EFSA. There is no evidence of developmental neurotoxicity in animals or humans from chlorpyrifos.
Auch dem BR antwortet der Hersteller auf Anfrage, man sei grundsätzlich nicht mit den Vorschlägen der Kommission einverstanden. Weiter sei Chlorpyrifos in rund 80 Ländern zugelassen und gründlich untersucht. Die Zulassungsgeschichte von Chlorpyrifos in Europa aber wirft drängende Fragen auf. Wissenschaftler hatten im vergangenen Jahr grobe Unstimmigkeiten in einer herstellerfinanzierten Studie zur Wirkung von Chlorpyrifos auf das Gehirn festgestellt. Vereinfacht gesagt, ging laut den Wissenschaftlern aus Tabellen hervor, dass das Pestizid schon in niedrigster Dosis das Gehirn schädigt. Der Hersteller hatte das im Fazit der Studie nicht erwähnt. Und die zuständige Prüfbehörde hat es jahrelang nicht bemerkt.
In meinen Augen hätte diese Erkenntnis natürlich 1998 schon auf dem Tisch landen müssen. Insofern bleibt die Frage offen, wie man das Zulassungssystem weiterentwickeln könnte, damit so etwas nicht nochmal passiert.
Sagt der schwedische Chemiker Axel Mie, der die Unstimmigkeiten aufgedeckt hat. Seine Erkenntnisse seien nun sorgfältig berücksichtigt worden, so die EFSA. Und auf dieser Basis werden die Mitgliedstaaten über das Verbot von Chlorpyrifos abstimmen. Deutschland plant, sich für das Verbot auszusprechen, teilt das Bundeslandwirtschaftsministerium auf BR-Anfrage mit.
Eva Achinger war das über das mögliche Verbot des Pestizids Chlorpyrifos.
Adventskalender. Klimaideen für den Alltag.
Also super finde ich ja immer Ideen, die einen weder mehr Zeit noch mehr Geld kosten und wo es ganz einfach ist umzustellen. Ich habe mir jetzt zum Beispiel überlegt, dass ich kein flüssiges Waschmittel mehr verwende, sondern dass ich Waschpulver nehme. Also die kleinen Körnchen, die sind nämlich in der Pappkiste drin und nicht wie flüssiges Waschmittel in den Plastikflaschen. Und bei der Menge, die ich verbrauche, mit 4 Kindern zu Hause, habe ich einen relativ hohen Plastikverbrauch dann auch gehabt. Und ich habe jetzt seit 4 Monaten ungefähr diesen Pappkarton, der immer noch nicht leer ist, sodass ich also nicht nur von der Menge her viel eingespart habe, sondern auch am Ende nur einen Pappkarton übrig habe und nicht 5 oder 6 oder 7 von den Plastikflaschen. Und es dauert nicht länger, es kostet nicht mehr. Es ist für mich eigentlich total egal, was ich benutze. Und ich kann Plastik einsparen.
Und das war gerade der erste Teil von unserem kleinen Adventskalender mit praktischen Ideen für Klimaschutz im Alltag. Der erste Tipp kam von Annette Kiefer aus Oerkenschwick. Sie ist 43 Jahre alt und berufstätige Mutter von 4 Kindern. Ja, und in den nächsten Tagen hören Sie jeden Tag einen weiteren Tipp für Klimaschutz im Alltag.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Oh, Ursprünglich kommt die Idee für das Raclette aus der Schweiz. Aber inzwischen gehört sie hierzulande auch in vielen Familien irgendwie zur kalten Jahreszeit dazu. Außerdem ist Raclettieren oder Raclette-Essen, wie auch immer man es nennen möchte, auch eine ziemlich gesellige Art, zusammen zu essen und ja, irgendwie auch zu kochen, braten oder wie auch immer man das nennen mag. Man sitzt zusammen um einen großen Tisch und jeder stellt sein kleines Pfännchen individuell zusammen und schiebt es dann in den Raclette-Grill. Die Stiftung Warentest hat jetzt passende Raclette-Geräte mit Tischgrill untersucht. Überbacken können alle ziemlich gut, doch beim Grillen gab es dann doch Unterschiede. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Immerhin jedes zweite Raclette-Modell in dieser Warentestuntersuchung zeigte sich sehr flexibel. Fast schon egal, wie groß der Freundeskreis oder die Familie ist, moderne Raclette-Grills lassen sich auf bis zu 12 Personen erweitern und sogar der Tischform anpassen. Praktisch für das gesellige Raclettieren, so Warentester Peter Schick.
Wir haben mehrere Geräte in unserem Raclette-Test, die sowohl modular betreibbar sind, das heißt die einzelnen Teile können einzeln ein- und ausgeschaltet werden. Und bei manchen gibt es auch zwei Teile, die man so in einem Winkel gegeneinander verdrehen kann, sodass man sie auch auf Tischen längs anordnen kann oder eben als Block. Wenn eine längere Tafel da ist, dann könnte man die in einer Reihe platzieren. An einem runden Tisch kann man die in die Mitte stellen.
12 Raclette-Modelle gingen ins Rennen. Einfache Tischgrills sind beispielsweise ab 40 Euro zu haben. Die erweiterbaren sind deutlich teurer. Durch die Reihe gab es ausschließlich gute und befriedigende Bewertungen.
In der elektrischen Sicherheit war nirgendwo etwas zu beanstanden. Die funktionieren tadellos. Und auch die Hauptfunktion des Raclettieren funktioniert bei allen gut. Die größten Unterschiede gab es allerdings beim Grillen. Da haben 4 der Geräte versagt. Die haben einfach zu niedrige, teilweise zu ungleichmäßige Temperaturen, brauchen dann sehr, sehr lange, um ein relativ dickes Grillgut zu machen. Da haben wir Zeiten von bis zu 80 Minuten gemessen. Und das ist natürlich für einen Grill wirklich untragbar, wenn unten das Raclette-Teil schon nach 20 Minuten fertig ist.
Erstmals bewertete die Stiftung Warentest auch die Reparierbarkeit der Tischgrille. Besonders in der EU wird derzeit diesem Aspekt besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Die bestehende Ökodesign-Richtlinie soll verschärft werden. Ersatzteile für neu gekaufte technische Geräte müssen nach der Anschaffung noch mindestens 7 Jahre verfügbar sein. Peter Schick.
Gerade solche kleinen Küchengeräte sind nicht immer besonders reparaturfreundlich konstruiert. Unsere 3 besten Geräte im Test haben sich hier auch positiv hervorgetan. Es gab allerdings auch welche, die man praktisch gar nicht öffnen konnte oder im schlimmsten Fall auch nicht wieder zusammenbauen konnte, weil da Einwegverschlüsse und Schnappverschlüsse drin sind, die kaputt gehen.
Die 3 teuersten Raclette-Modelle mit Tischgrill lagen in der Untersuchung vorn. Sie lassen sich mit Standardwerkzeug einigermaßen gut reparieren. Platz 1 ging an das Modell des Herstellers Rommelsbacher für rund 160 Euro. Warentester Peter Schick.
Der kann genauso gut grillen wie raclettieren. Das ist ein Set mit 2 Modulen zu je 4 Pfännchen. Die kann man auch einzeln betreiben. Es ist auch das Gerät, das man auch auf 12 insgesamt aufstocken kann. Also man kann auch ein drittes Modul dranhängen. Und der zweitplatzierte im Test, das Stöckli Twinboard, das ist ein modulares Gerät aus lauter 2er Teilen. Das kann man auch als 8er verwenden, kostet aber auch stolze 380 Euro.
Ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bieten der Drittplatzierte von Küchenprofi für 120 oder auch das WMF-Modell für 97 Euro. Fazit: Käseschmelzen und Überbacken, die Kernkompetenz beim Raclettieren beherrschen alle Testmodelle. Auch das Garen von Gemüse gelingt ordentlich. Aber nur wenige grillten auch dickere Steaks oder Fisch zuverlässig durch. Doch gerade im Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Funktionen liegt der Reiz beim Raclettieren.
Die Stiftung Warentest hat Raclette-Grills getestet. Das war der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Nachzuhören auch in unserer Mediathek im Internet. Nach den Nachrichten meldet sich gleich hier Dirk Müller mit den Informationen am Mittag. Er stellt die Frage, hält die Große Koalition noch jetzt, wo sich die SPD-Basis für Eskens und Borjans als neue SPD-Chefs entschieden hat? Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.